Deutschland gilt ja ganz grundsätzlich nicht unbedingt als ein kinderfreundliches Land, sondern eher als ein Land, in dem sich Anwohner über den Lärm von Kinderspielplätzen, Kitas oder Schulhöfen beschweren. Das aber ist offensichtlich nur die Oberfläche eines tiefergehenden Problems. Kinder werden in Deutschland diskriminiert. Das ist eine These dieses neuen Buches. Kinder sind eine Minderheit ohne Schutz. Und genauso Kinder, Minderheit ohne Schutz, so heißt auch das Buch von Sebastian Kurtenbach, das der Politikwissenschaftler gemeinsam mit den beiden Soziologen Aladin Elmafa-Alani und Klaus-Peter Strohmeier geschrieben hat. Morgen erscheint dieses Buch. Ich kann jetzt schon mit Sebastian Kurtenbach sprechen. Schönen guten Tag, ich grüße Sie, Herr Kurtenbach.
Guten Tag.
Also, Kinder sind in unserer Gesellschaft strukturell benachteiligt. Das ist eine Bestandsaufnahme, das ist auch ein Argument in Ihrem Buch. Wovon leiten Sie das ab?
Also wir müssen uns vergegenwärtigen, in welcher Position Kinder heute in der Gesellschaft sind. Es ist eine relativ kleine Gruppe im Vergleich zu den Babyboomer-Generationen, etwa halb so groß pro Jahrgang gerechnet. Und auf die kommt ganz schön viel zu. Sie müssen die Renten sichern, sie müssen die Demokratie sichern, sie sollen die Wirtschaft ins Laufen kriegen, sie müssen mit der Klimakatastrophe umgehen. Und wir können die Liste, glaube ich, noch alle fortsetzen, welche Krisenherausforderung auf diese Generation zukommt. Und zugleich müssen wir feststellen, dass die Ressourcen, die Kinder dafür an die Hand bekommen, relativ gering sind. Und das sehen wir beispielsweise an den Bildungsstudien wie PISA, dass die Leistungen sehr stark zurückgehen. Das hat Gründe und das weist einfach darauf hin, dass Kinder in einer strukturell prekären Situation sind.
Ja, davon wird oft abgeleitet von struktureller Benachteiligung oder strukturellem Prekariat auch ein Diskriminierungsaspekt, ein Diskriminierungsvorwurf. Würden Sie so weit gehen und sagen, Kinder sind in unserer Gesellschaft, in der wir uns gerade heute hier befinden, auch tatsächlich Diskriminierungsopfer?
Ich glaube, wir können uns das, also es geht um die gesellschaftliche Position und die weist wirklich Diskriminierungsmerkmale auf und wir können uns das ganz gut vergegenwärtigen. Denken wir mal an die Generation, die 2007 geboren sind und gucken mal, was die bisher erlebt haben in ihrem Leben. Das ist nämlich die Generation, die dieses Jahr 18 wird. Und sie waren 8 Jahre, als sie erlebt haben, wie ihre Schulen total gefordert waren, als syrische Geflüchtete und Geflüchtete aus dem Nahen Osten insgesamt sehr stark nach Deutschland gekommen sind, in großer Zahl, und die Schulen darauf überhaupt nicht vorbereitet waren. Das System, also Alltagsort Schule, in dem sie waren, war total unter Stress. Rechnen wir noch ein paar Jahre weiter, da waren sie etwa so 13, da brach die Corona-Pandemie aus. Und das war ein immenser Einschnitt für vor allem eben für Kinder. Mit Kontaktverbot und so weiter. Und dann rechnen wir wieder ein paar Jahre weiter nach der Pandemie, da waren sie etwa so 16, wurde die Krise, die Dauerkrise, die sie erleben, abgelöst von der nächsten Krise, nämlich Russlands zweiter Überfall auf die Ukraine, und sie erlebten wieder, dass das Schulsystem viele Geflüchtete aufnehmen mussten und darauf überhaupt nicht vorbereitet waren. Und zugleich wurden sie dabei selten nach ihrer Meinung und ihrer Position gefragt.
Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, oder? Um den es geht in Ihrem Buch, dass Kinder eben insofern benachteiligt sind, dass sie nicht beteiligt sind an den politischen Prozessen und Entscheidungsfindungen. Sehe ich das richtig?
Und sie werden nicht mitbedacht. Ein gutes Beispiel ist die Debatte über die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Da sehen wir Zustimmungsraten bei Älteren, die sehr hoch sind, und bei Jüngeren, die sehr gering sind. Und trotzdem gibt es einen Gesetzesentwurf. Ich will nicht in Frage stellen sagen, dass das unbedingt sein muss, dass es das gibt oder dass es nicht geben muss. Fakt ist allerdings, es gab keinen Dialog mit jungen Menschen darüber, ob ein solcher Gesetzesentwurf formuliert werden sollte oder nicht. Wir hören Kindern und Jugendlichen einfach nicht strukturell zu. Und das sind gerade diejenigen, die in den nächsten Jahrzehnten wirklich eine ganze Menge Aufgaben zu erledigen haben.
Dazu können wir gleich noch kommen in unserem Gespräch, Herr Kurtenbach, aber ich würde gerne vorher noch diesen einen Punkt für mich klar kriegen. Ihr Buch heißt ja quasi Minderheit ohne Schutz. Ja, Kinder, Minderheit ohne Schutz. Und ich habe mich gefragt, ob das denn so absolut gesetzt tatsächlich stimmt. Ich meine, es gibt ja immerhin die UN-Kinderrechtskonvention. Es gibt Kinderrechte auch in Deutschland, ne? Also warum, wie kommen Sie darauf, Minderheit ohne Schutz?
Also wenn wir es rechtlich betrachten, es sind vor allem Eltern zuständig für den Schutz von Kindern. Und wenn die es nicht hinbekommen, dann greift der Staat ein. Kinder selber haben wenig Schutzrechte und vor allem nicht struktureller Art. Das ist das große Problem. Man muss Kindern im Moment nicht beteiligen. Und das ist eben, diese Nichtbeteiligung führt zu Benachteiligung.
Okay, wäre das schon eine der Forderungen, die Sie ableiten würden aus dieser, sagen wir mal, Bestandsanalyse, die Sie jetzt vorgetragen haben?
Also eine ganz wichtige Ableitung ist, wir brauchen sicherlich ein Forum, und zwar ein strukturell verankertes Forum, wie wir Kinder besser zuhören. Und eine Möglichkeit wäre, es gibt ja schon die Erfahrung mit Bürgerräten, eben Zukunftsräte, das ist im Prinzip ein ähnliches Gremium, aber eben zur Hälfte, Minimum zur Hälfte besetzt mit Kindern, Jugend und Jugendlichen.
Kinder ab welchem Alter? Entschuldigung, Zukunftsräte ab welchem Alter?
Also man kann schon drüber nachdenken, das Alter ab 10 zu nehmen. Wenn man mit 10-Jährigen pädagogisch richtig arbeitet, dann haben die auch schon eine Idee davon, was richtig ist und was falsch. Aber dann auch, man kann es dann höher nehmen, auch weiter bis gut unter 18 Jahren. Und das Wichtige ist, dieser Rat erarbeitet praktisch Stellungnahmen oder eine Perspektive von Kindern auf Gesetzesinitiativen, die sie selber betreffen. Und zu diesem Stellungnahmen müsste dann beispielsweise ein Stadtrat oder ein Landtag oder auch der Bundestag selber auch debattieren, damit die Stimme von Kindern auch strukturell gehört wird und sich damit auseinandergesetzt wird.
Okay, aber
man kann ja zu anderen Ergebnissen kommen, aber dieses, wir denken einmal darüber nach, was Kinder und Jugendliche überhaupt dazu denken, was wir tun.
Ja. Aber wie kann man das als Regel verankern, sozusagen gesetzlich verankern, solche Zukunftsräte mit Kindern, vielleicht, wie Sie jetzt sagen, schon ab 10 Jahren? Ich meine, so ein Stadtrat oder ein Landrat oder auch ein regierender Bürgermeister hier in Berlin, der kann natürlich sagen, ah ja, ganz toll, was ihr da erarbeitet habt, vielen Dank, und ab mit dem Papier in die Schublade. Also das ist ja, glaube ich, auch die Regel, ne, wie es passiert. Wie kann man das also strukturell, sichern?
Also das Wichtige erst einmal, und deswegen sage ich auch, dass wir gar nicht so weit gehen, ist erstmal strukturell klar machen, dass man sich damit auseinandersetzen muss, und zwar öffentlich. Und wenn man das schon mal hinbekommen hat, dann sind wir ein ganzes Stück weiter als heute. Und dieses Nichthören von Kindern, dieses Nichthören von jungen Menschen in der alternden Gesellschaft führt eben zu Gestaltungspessimismus. Und dieser Gestaltungspessimismus, der begegnet uns, wenn wir mit jungen Menschen sprechen, zurzeit auf vielen Ebenen.
Okay, und die gesetzliche Verankerung?
Am Ende des Tages ist die Frage, ob es Landesgesetz ist, und dann müssen wir als Beispiel, wenn wir jetzt Berlin nehmen, dann könnte man das als Landesgesetz verankert, dass es eine Anhörung geben muss. Auf der Bundesebene muss man prüfen, ob dafür eine Grundgesetzänderung notwendig ist oder ob man es als eine Art beratendes Gremium des Bundestags einführt.
Aber Herr Kuttenbach, da muss ich sagen, also da erwarten Sie ziemlich viel von unserer gestressten Gesellschaft. Ja, also nicht nur von der Politik, sondern auch von den Eltern und vor allen Dingen ja auch von den Unternehmen. Also es müssten ja eigentlich auch die Unternehmen, müssten ja für die Eltern Rahmenbedingungen schaffen, damit diese für ihre Kinder auf eine andere Art und Weise da sein könnten, als sie es bis jetzt sind. Oder auch die Bildungsinstitutionen, die müssten ja auch ganz anders aufgestellt werden, als sie es zurzeit sind. Das haben Sie wahrscheinlich alles mitgedacht, oder?
Ja, ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, dass es ein Entweder-Oder ist. Mhm. Alles, was Sie gesagt haben, gehört dazu. Also wir haben ja überhaupt nicht die Option, das nicht zu tun. Die Gesellschaft altert. Wir müssen uns jetzt wirklich, wirklich damit auseinandersetzen, was können wir tun? Und familienpolitische Programme aufzusetzen, die Geburtenrate steigert, das hat noch nie funktioniert. Das heißt, wir müssen es mit den Kindern, die wir haben, optimal fördern. Und das schließt alles ein, was wir gerade gesagt haben.
Herr Kuttenbach, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke.
Sebastian Kuttenbach, einer der drei Autoren des neuen Buches Kinder, Minderheit ohne Schutz, Aufwachsen in der alternden Gesellschaft, so heißt es, so der komplette Titel. Dieses Buch erscheint morgen im Verlag Kiepenheuer & Witsch, 288 Seiten, kosten dann im Buchhandel 24 Euro. Und einer der beiden anderen Autoren, der Soziologe Aladin Elmaffa Alani, wird dieses Buch übermorgen, am Freitag, im Haus der Kulturen der Welt hier in Berlin vorstellen, beginnt 19 Uhr, aber ich habe gerade mal nachgeguckt, die Veranstaltung ist bereits ausverkauft, es gibt also höchstens noch Restkarten oder zurückgegebene Karten. Übermorgen, 19 Uhr, Haus der Kulturen der Welt.